Wir Deutschen lieben die englischen Wörter bis zur Selbstaufgabe. Und in manchen Bereichen lieben wir sie noch ein bisschen mehr als in anderen. Wie sagte doch die Modemacherin Jill Sander, mein Leben ist eine Giving Story. Wer Ladisches will, searcht nicht bei mir. Man muss Sinn haben für das Effortless, das Magic meines Stils. Das Deutsche war nie rein Deutsch. Jiddisch, Französisch, Latein haben ihre Spuren hinterlassen, aber lange nicht so umfassend wie das Englische. Besonders auffällig ist das im Bereich der Technik, der Popkultur, der Wissenschaft, der Medien. Dort herrscht Spirit, ist Know-how gefragt, kommt man mit Power weiter. Der Creative Director der Werbeagentur timet Abläufe, beruft Meetings ein und beansprucht den Sales Manager, wenn's ums Business geht. Auch die Jugendsprache kann und will schon lange nicht mehr ohne Englisch. Es werden Sachen ausgecheckt, das Auto getuned, durch die Gegend gecruised. Eine Frage des Lifestyles. Wir fahren mit dem Mountainbike und den Inlineskates oder surfen mit dem Surfboard. Apropos Surfen. Im Internet machen wir uns mit Highspeed an das Downloaden von Files, die wir dann per Mail forwarden. Und warum? Es gibt praktische Gründe. Viele Dinge unseres täglichen Lebens kommen aus den USA und sie werden mitsamt ihres Namens importiert, für den es keine deutsche Entsprechung gibt. Das ist übrigens keine Einbahnstraße. Die USA ihrerseits kennen Kindergarten, Müsli, Doppelgänger oder Zeitgeist. Vor allem aber scheinen Amerikanismen etwas Modernes zu haben. Wir distanzieren uns von unserer eigenen Welt und beweisen unsere Offenheit für den Rest. Open-minded, wie wir nun einmal sind.
Ja, und besonders open-minded müssen im Moment Wissenschaftler in unserem Land sein. Bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft zum Beispiel können deutsche Wissenschaftler noch bis Ende September ihre Bewerbungen für sogenannte Excellence Cluster einreichen. Eine Bedingung dafür, die Bewerbungen müssen auf Englisch verfasst sein. Vorgänge wie diese haben zu einem Aufruf von renommierten Wissenschaftlern geführt. Sie fordern, dass deutsche Wissenschaftler auf Deutsch lehren und forschen sollten. Der Mannheimer Anglist Professor Theo Stemmler hat sich mit den Vor- und Nachteilen des Deutschen und des Englischen befasst. Theo Stemmler, was meinen Sie? Was sind die Ursachen für solche Geschichten wie die von der Deutschen Forschungsgemeinschaft, die nur noch englischsprachige Bewerbungen zulässt?
Dieses Manifestum, würde ich das mal nennen, ist völlig berechtigt. In der Tat werden ja zunehmend Kongresse, die in Deutschland sogar manchmal für vorwiegend deutsche Wissenschaftler veranstaltet werden, in englischer Sprache abgehalten. Und man hätte schon längst die Notbremse ziehen müssen.
Wenn deutsche Wissenschaftler miteinander auf Englisch publizieren, reden, lehren, welche Folgen hat das für die deutsche Sprache?
Eine ganz gravierende, vor allen Dingen diese, dass die anspruchsvolle, die wissenschaftliche Terminologie verkümmert. Man bemüht sich gar nicht mal das Deutsche äquivalent zu finden, sondern übernimmt, im Grunde ist das eine Art von Faulheit, einfach gleich das Englische.
Wissenschaftler sind ja nicht die einzigen, die immer mehr auf Englisch abhandeln. In welchen Bereichen ist Ihnen das noch besonders aufgefallen?
Politik vor allen Dingen. Es ist wirklich entsetzlich, wenn man dies sich anhören muss. Ja, dass sogar in Osteuropa, wo ja Deutsch immer, Gott sei Dank, beliebter wird, ja, und wo man sogar erwartet, dass politischer Besuch, ja, aus Deutschland Deutsch reden, nein, dann hört man unsere deutschen Politiker oft genug Englisch reden. Ja, obwohl die Zuhörer dann nicht nur Deutsch können, sondern dies erwarten, wie ich sagte.
Das Englische ist heute die Weltsprache, das ist klar, das hat viel mit der kulturellen Vorherrschaft der USA zu tun, das wissen wir alle. Aber gibt es auch innersprachliche Gründe, die dazu geführt haben, dass das Englische zur Weltsprache wurde? Was sagen Sie als Anglist dazu?
Sicher. Man kann sich auf eines, kommt auf das Niveau an, der Kommunikation, der Mitteilung. Wenn man nur bescheidene Ansprüche stellt an die Mitteilung, dann genügt es völlig, dass man, sagen wir, über einen minimalen Wortschatz im Englischen von 50 oder 100 Wörtern verfügt. Und man kann sich verständlich machen, weltweit. Und es kommt in der Tat auf den Wortschatz an, nämlich eine Flexion, also eine Beugung, Veränderung von Wörtern, Grammatik findet dann überspitzt gesagt im Basic English kaum noch statt. Das ist einfach ganz, ganz einfach und bequem. Das ist ein wichtiger Grund, sicher.
Sie haben sich vor kurzem in einem langen Zeitungsartikel mit den Schwierigkeiten des Englischen und den Vorzügen des Deutschen befasst. Und eine Ihrer Thesen da, die ich sehr erstaunlich fand, Sie sagen, das Deutsche klingt mindestens genauso angenehm wie das Deutsche. Wie kann man denn den Wohlklang einer Sprache bestimmen?
Schwierig. Es ist aber gar nicht so subjektiv und, wenn Sie so wollen, unwissenschaftlich, wie es vielleicht erstmal klingt. Ja? Wir reden ja gemeinhin vom Wohlklang des Italienischen etwa. Und das ist völlig berechtigt. Man kann das annähernd phonetisch beweisen, etwa dadurch, dass das Italienische, dass im Italienischen fast jedes Wort auf einen Vokal endet. Jetzt würden Sie wahrscheinlich fragen, warum denn dieses? Warum klingen Vokale besser als Konsonanten? Ja, in der Tat. Ja, das kommt daher, dass Vokale völlig anders artikuliert, also hervorgebracht werden als Konsonanten. Ja. Wir haben den Luftstrom einfach bei den Vokalen und A, E, U, U und so weiter, die üblichen Vokale, entstehen einfach dadurch in ihrer Verschiedenheit, indem wenig verändert wird im Mundraum. Das ist eine sehr angenehme, bequeme Angelegenheit, im Gegensatz zu Konsonanten, die unter großem Kraftaufwand produziert werden. Hindernisse werden dem Luftstrom in den Weg gestellt, nicht wahr? Und man muss den Mund schließen, oft genug, ja, und so weiter und so weiter. Also das kann man ganz gut begründen.
Deutschlandradio Kultur, wir sind im Gespräch mit dem Anglisten Theo Stemmler über die Vor- und Nachteile der deutschen und der englischen Sprache. Und Sie haben die beiden Sprachen mal nebeneinander gelegt und gesagt, zum Beispiel die Orthographie des Englischen, die sei viel schwieriger als die des Deutschen. Warum das?
Ja, aus mehreren Gründen. Ich nenne den Hauptgrund, eine extrem historische Schreibung haben wir im Englischen. Es ist kaum zu glauben, aber die Engländer schreiben, sagen wir mal, zu 90-95% so, wie es ihre Altvorderen im, sagen wir, im 15. Jahrhundert, also im Spätmittelalter, praktiziert haben. Das ist ein enormes Faktum. Und danach ist nichts mehr passiert. Es ist reguliert worden, also es gab 4-5 Varianten oft. Eine wurde übernommen, aber eine Reform oder eine der Reform ähnliche Veränderung fand nie statt.
Das heißt, so eine Rechtschreibreform, wie wir sie in Deutschland gerade unter größten Schmerzen hinter uns gebracht haben, die fehlt im Englischen völlig.
Sie haben vollkommen recht. Völlig. Ja, es gibt minimale Veränderungen. Die kann man auch nicht in Reform nehmen. Also ganz partielle, kleine, aber wichtige Dinge. Die hat ausgerechnet der Noah Webster, ein amerikanischer Lexikograf, Anfang des 19. Jahrhunderts eingeführt. Honor mit OR statt OUR, nicht wahr? Center, wie wir alle wissen, ER und nicht RRE und das war's im Grunde schon. Aber nochmals, eine Reform hat nie stattgefunden. Ist versucht worden in England, in der Shakespeare-Zeit zum Beispiel. Aber das hat nie funktioniert. Zum Guten, zum Schlechten. Darüber kann man ja endlos diskutieren. Ja.
Es gibt ein eitles Vorurteil im Blick auf die deutsche Sprache. Das Deutsche erlaube größere stilistische Feinheiten als das Englische, vor allem weil man im Deutschen komplexere Sätze bilden könne als im Englischen. Ist das denn aus Ihrer Sicht richtig?
Ja. Würde ich voll unterschreiben. Das hängt damit zusammen, dass wir im Deutschen noch eine sehr fast komplette Flexion haben. Das heißt, also ich sage Ihnen ein ganz banales Beispiel, ich singe, du singst, er singt und so weiter. Ja? Mhm. Im Englischen ist nichts davon mehr vorhanden, auch bei den Substantiv nicht und so weiter. Und je deutlicher ein Wort markiert ist, ja, meinetwegen ein Akkusativ, ja, den Beamten oder so etwas, oder ich singe und so, desto freier kann die Wortstellung sein und damit haben wir auch die Möglichkeit zu größerer stilistischer Freiheit. Ich glaube, das ist ganz gut verständlich. Im Lateinischen war das ja im Extrem, was ich positiv meine, der Fall. Obwohl wir in der Schule natürlich darüber geflucht haben. Ja, aber man konnte also ganz enorm variabel die Sätze je nach Betonungsabsicht gestalten. Das haben wir im Deutschen zu einem guten Teil noch, sehr ähnlich dem Lateinischen. Das haben wir im Englischen zu einem ganz geringen Teil nur noch, weil dort nämlich, wie gesagt, die Flexion, also die grammatische Kennzeichnung von Verben, Subs und so weiter, weitgehend fehlt.
Jetzt sagen Sie uns der Gerechtigkeit halber aber noch, wo ist denn das Englische dem Deutschen nun wirklich überlegen?
Ja, ich würde sagen, um darauf zurückzukommen, auf der unteren Verständnisebene, wirklich dieses Angebot des Englischen, dass man sich, siehe das Basic English mit 850 Wörtern, an sich wunderbar und klar verständigen kann. Ja, also das betrifft allerdings vor allen Dingen die mündliche Kommunikation. Wenn Sie Etagen höher gehen, also seriöse, anspruchsvolle Mitteilungen, wir hatten ja am Anfang über Wissenschaft geredet, da ist das natürlich besonders deutlich.
Professor Theo Stemmler, Anglist an der Universität Mannheim. Herzlichen Dank für dieses Gespräch über Vor- und Nachteile des Deutschen und des Englischen.